eine Aktion, die verdutzt. Ich habe heute Morgen gehört, dass Benny auch so etwas Ähnliches schon mal gemacht hat, was der christliche Künstler Arno Backhaus gemacht hat in einer Fußgängerzone oder in mehreren Fußgängerzonen der Republik. Vor sich trägt er ein Tablett wie einen Buchladen, mit Geldstücken befüllt. Neben ihm steht ein Schild: Bin überreich beschenkt. Bedienen Sie sich. Misstrauisch beäugen Passanten die Szenerie. In Bayern verbietet ihm gar die Polizei, Geld zu verschenken, ohne die Erlaubnis von der Ordnungsbehörde. Denn umsonst gibt's nichts. Irgendwo ist da ein Haken dran. Alles umsonst. Ihr könnt die Geldbeutel stecken lassen. Jesaja steht da und lockt lautstark wie ein Marktschreier Durstige und Hungrige an. Auch die, deren leibliche Bedürfnisse schon befriedigt wurden. Aber da gibt's ja schließlich noch das andere, die seelischen, die geistigen, die geistlichen Mangelerscheinungen. Das, was den Lebensdurst und Seelenhunger wirklich stillt, gibt's nirgendwo zu kaufen. Ich bringe mal den geschichtlichen Zusammenhang des Textes, den der Lukas jetzt gerade gelesen hat. Was hatte Israel erlebt, durchlitten? Was war geschehen in Jerusalem? Wir schreiben das Jahr 538 vor Christus. Die Juden waren 60 Jahre lang in Gefangenschaft gewesen in Babylon. Üble Unterdrückung bei den Assyrern unter ihrem König Nebukadnezar. Dann eroberten die Perser das Land am Euphrat. Deren König Kyros ließ die Juden zurückkehren in die alte Heimat. Das zerstörte Jerusalem und der Tempel wurden wieder aufgebaut. Mit viel Mühe und Herzblut ging man zu Werk. Die wirtschaftliche Genesung war das, was zählte. Und mich erinnert die Situation an die Situation in Deutschland in den letzten 50, 80 Jahren. Da war so, dass in den 1950er und 1960er Jahren der Wiederaufbau nach dem Krieg angesagt war. Und das war dann auch das Wichtigste, was meine Elterngeneration und die noch Älteren geleistet haben. Der wirtschaftliche Erfolg zählte. Da gibt's den Erhard und Namen, die damals regiert haben und das sehr vorangebracht haben. Auch natürlich die Hilfe der Amerikaner und. Aber was zählte, das war der wirtschaftliche Erfolg. Gutbürgerlichkeit war angesagt. In den 1968er Jugend, die hat dann allerdings diese Haltung, die damals so Mainstream war, hinterfragt. Was macht wirklich satt? Ist es das Geld? Auch die Jahre nach 2000 waren geprägt vom wirtschaftlichen Vorankommen bis heute. Umweltfragen und soziale Schieflagen beschäftigen uns da. Die Krankenkassen beklagen dramatische Zunahmen bei Krankmeldungen wegen psychischer Erkrankungen. Was macht wirklich satt? Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt, und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nichts satt macht? Fragt Jesaja seine Zeitgenossen. Kritisiert er die Bäcker, Metzger, Bauern in Jerusalem? Wohl kaum. Der Prophet fragt die Leute etwas, was auch uns heute beschäftigt. Was brauchen wir wirklich? Er wirft einen kritischen Blick auf das Konsumverhalten seiner Zeitgenossen. Von ihrem schwer verdienten Geld kaufen sie, was nicht wirklich echt satt macht. Dabei geht es um mehr als um einen sorgsamen Umgang mit dem Geld. Es geht hier um die Frage, was ich wirklich brauche. Ihr kauft viel zu viel und seid am Ende doch nicht zufrieden, würde Jesaja uns heute sagen. Was macht wirklich satt? Was ist wirklich notwendig? Müllhalden voller weggeworfener Lebensmittel sprechen ihre eigene Sprache. Die Bauern hier und anderswo müssen viel zu viel und viel zu billig produzieren. Die Schöpfung hat das Nachsehen. Was ist das Leitmotiv unseres ökonomischen Handelns? Ist nicht weniger oft mehr? Was brauchen wir wirklich? Und dabei ist Jesaja kein Miesmacher. Kommt Leute, kauft Wein, kauft Milch, zahlen braucht ihr nicht. Die Rückkehrer aus der Gefangenschaft sollen sich freuen dürfen, sie sollen feiern dürfen. Jeder darf mitmachen, auch diejenigen, die kein Geld haben. Doch der Prophet meint nicht nur das leibliche Wohl. Was macht uns wirklich satt? Den Leib, die Seele, den Geist? Gott selbst spricht: Hört auf mich, dann werdet ihr leben. Gott ist der Gastgeber. Das erfüllte Leben gibt's bei ihm gratis. Ein Leben mit ihm macht satt, mit ihm geht es uns gut. Gemeinschaft zu Gott suchen und pflegen ist kein strenges Gebot, sondern ein Geschenk. Hören ist das Schlüsselwort. Die fleißigen Bauhandwerker Jerusalems können vieles, aber Gott hat den Überblick. Auf ihn hören, sich von ihm leiden lassen, bringt die nötige Ruhe dort, denke ich auch heute, ins Geschäft. Die Macher brauchen den Ausgleich. Wenn ich Sport treibe, brauche ich auch Pausen zum Erholen. Sonst verrenne ich mich. So ist's. Im Hören und Nachdenken kann Gott mir die richtigen Prioritäten und Perspektiven aufzeigen. Die Macher in Jerusalem hörten dann auch hin. Sie hörten von Gottes Idee für ihr Volk und von seiner Verheißung, die er den Nachfahren gegeben hat. Den Vorfahren gegeben hat, natürlich. Welche Träume hatten die Leute nach der Rückkehr ins Exil, aus dem Exil? Die Rückkehrer aus der Gefangenschaft wohnten erst in Zelten und zogen dann in die wiedererrichteten Häuser ein. Klar, wer neu irgendwo einzieht, will wissen, wer die neuen Nachbarn sind. Die Frage nach der eigenen Bedeutung und welche Rolle uns am neuen Wohnort Zukunft beschäftigt uns dann. Die meisten Juden damals hatten Jerusalem ja nie gesehen. Eltern, Großeltern erzählten von der alten Heimat. Oft hatten die Jungen von den Alten die Geschichte ihres Volkes gehört. Bei der Rückkehr in die Stammheimat träumten die einen den Traum von der alten guten Zeit. Die Geschichten vom König David und Gottes Handeln damals standen ihnen vor Augen. Andere waren skeptisch oder gar ängstlich. Würde es wieder Nachbarschaftskonflikte geben, gar kriegerische Auseinandersetzungen? Und dann das andere. Die Verheißungen gelten noch. Jesaja durfte Gottes Verheißung weitergeben. Das steht ja dann auch in den Versen 3 bis 5. Hört, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen. Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn meine Macht erkennen. Und dann setzt Gott noch eins drauf. Auch durch euch sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt, und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu Ehren. Den fleißigen Bauleuten in Jerusalem, denen, die mutig den Wiederaufbau anpackten, den Träumern von einer guten und starken Zukunft und auch den Skeptikern und Ängstlichen im Volk, galt das: Höret, so werdet ihr leben. Hört genau hin, was Gott für einen Plan hat für euch. Gott verspricht keine wiedererstarkte Nation, militärisch den Nachbarn überleben. Gott will andererseits auch kein schwaches Israel, zerrieben zwischen den Machtblöcken. Gott erinnert an seine Verheißungen. Schon dem Glaubensvater Abraham galt die Zusage, dass er viele Nachkommen haben werde. Durch sie würden alle Menschen gesegnet werden. Immer wieder bestätigte Gott dies dem Volk Israel. Die Zeit des Königs David war für Israel eine Blütezeit, militärisch stark, nach innen geeint, das Herz auf den ewigen Gott und Vater ausgerichtet. Als das Volk sich Jahre später vom Glauben an den ewigen Gott distanzierte, lag die Verheißung sozusagen auf Eis. Wie würde sich Gott jetzt verhalten? Was war mit der Zusage an das Volk Gottes? So fragten sich manche beim Neuanfang. In dieser Situation durfte Jesaja die erneute Verheißung Gottes verkündigen. Genaues Hinhören war gefragt. Was hatte Gott dem David verheißen? Nach seinem Tod werden die Nachfahren Davids die Thronfolge übernehmen. Gleich einem Vater-Sohn-Verhältnis würde das sein. Und ich denke, für uns als Christen blinkt da etwas auf, auch wenn es nicht ausdrücklich drinsteht. Jesus Christus war ein Nachkomme des David. Eventuell wurde mit dieser Zusage bereits der Gottessohn selbst angekündigt. Eindeutig war für die Juden damals, dass die Zusage an David nicht hinfällig sein sollte, sondern erfüllt würde. Doch die Verheißung war ganz anders als erwartet. Die Juden waren verblüfft. Warum? Das werden jetzt wir gleich miteinander sehen. Würde Gott durch Israel auch andere Völker segnen? Ich fange mal so an, und die Situation kennt ihr bestimmt, seid ihr auch irgendwo da betroffen. Viele von euch und auch wir planen bereits jetzt so den Jahresurlaub. Ideen werden aufgegriffen, wieder verworfen, Prospekte, Internet wird gewälzt. Was ist interessant? Wohin wollten wir schon lange mal, fragen wir uns. Etwas Besonderes, nicht etwas Langweiliges sollte es sein. Und glücklich können sich die Ferienregionen und Menschen schätzen, zu denen die Leute dann auch gerne kommen für die schönsten Wochen des Jahres. Aber warum erzähle ich das? Genau dies sagte Jesus den verblüfften Juden: Völker, die euch nicht kennen, lesen wir da, werden begierig zu euch kommen. Das kündigte der Prophet an. Klar, dass Jesaja nicht das Tourismusziel Israel meinte. Also, was war das Besondere, dass die Leute voll interessiert waren? Jesaja erklärt's: Fremde Völker werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der Heilige Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. Das war das Besondere. Der König David hat es erlebt, dass ihm vieles gelingen konnte, weil er auf Gott wartete, ihn auf seiner Seite hatte. David vertraut auf Gottes Kraft, beispielsweise beim Kampf gegen Goliath. Er war Gott gehorsam und ließ Saul am Leben, obwohl dieser Böses mit ihm in Sinn hatte. David betete auch nicht zu fremden Göttern. Und als er wegen Ehebruchs schuldig wurde, bat er ehrlich um Vergebung. So sollte es auch Israel ergehen, wenn es sich eindeutig zu Gott hält. An Israel wird's nämlich deutlich, dass Gott gnädig ist und auch die Macht hat, völlig aussichtslose Situationen zu verändern. Man sehe nur, wie oft dieses Volk verfolgt und vertrieben wurde. Immer wieder durfte es heimkehren. Das ist ein starkes Zeugnis, meine ich, von Gottes Gegenwart. Fremde Völker wurden durch dieses Zeugnis gesegnet und durften Gott ebenfalls kennenlernen. Ich meine, das Beste, das Gott durch seine Verheißung erfüllt hat, geschah dann durch den Nachkommen Davids, Jesus Christus, durch sein Leben, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung wurde die ganze Menschheit gesegnet. In ihm wird die ganze Gnade und Zuwendung Gottes erlebbar. In Jesus schenkt Gott erfülltes Leben und letztlich ewiges Leben. Wir sind jetzt mit der Betrachtung des biblischen Textes durch. Eine tolle Botschaft von Jesaja an seine jüdischen Landsleute beim Wiederaufbau Jerusalems. Aber was hat das mit mir zu tun? Was bleibt da für mich übrig und für euch? Ich denke, mir geht's ähnlich wie den Leuten in Jerusalem. Sie müden sich redlich. Auch ich packe engagiert das an, was ich für nötig halte. Eine ruhige Kugel schieben, das kann ich nicht. Auch nicht als Ruheständler. Ich mache mir Gedanken zu dem, was mich selbst betrifft. Mein Lebensstil, meine Gesundheit. Haus und Hof wollen gepflegt werden. Ich überlege, was meine Frau, meine Kinder und Enkel beschäftigt, auch Freunde und Bekannte, die Kirchgemeinde, die örtliche Gemeinde, gesellschaftliche Belange. Ich bringe mich ein und kümmere mich. Vom Typ her verliere ich mich nicht unbedingt in Kleinigkeiten. Dafür neige ich dazu, immer viele Schritte im Voraus zu denken und zu überlegen. Manchmal kommt dann schon auch mal der zweite Schritt vor dem ersten. Christel ist da immer wieder, Jürgen, stopp, langsam. Erster Schritt. Okay, auf jeden Fall setze ich Kraft und Geld ein und will die Dinge voranbringen. Sich kümmern strengt aber an und ermüdet. Auch die Arbeiter in Jerusalem haben sich gekümmert. Du und ich sollen uns ebenfalls nicht auf die faule Haut legen. Esst und trinkt, umsonst, eure Seele soll satt werden. Das heißt für mich, du musst nicht alles alleine schaffen. Du musst dich nicht um alles kümmern. Lass einfach manches los, an dem du krampfhaft festhältst. Sei geduldiger mit dir selbst und mit deinen Mitmenschen. Mit meinem Enkel Timo habe ich in den letzten Tagen Tomaten gesät. Jetzt muss ich warten, bis die Samen keimen. Dann muss ich warten, bis die Pflänzchen größer werden. Erst im Sommer tragen sie Früchte. Ich kann da nichts tun und ich muss einfach nur geduldig warten. Oh, wie schwer ist das, stillzuhalten. Hört auf mich, so werdet ihr leben. Gott will uns überreich beschenken. Es hängt nicht von meiner Kraft ab, ob etwas gelingt. An Gottes Segen ist alles gelegen, sagt der Volksmund. Gottes Zusage gilt, dass auch mein und dein Leben fruchtbar sind, wenn wir auf ihn hören und mit ihm verbunden bleiben. Im Grunde brauche ich auch nur wirklich das. Nur das eine auf ihn hören, mit ihm verbunden bleiben, macht meine Seele, eure Seele satt. Darüber kann ich nur staunen und dankbar sein. Amen.